Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir hatten jetzt Weihnachten, Zeit der Wünsche, und wir haben jetzt das neue Jahr gehabt. Da gibt es ja auch immer viele Vorsätze, die man hat. Ich hoffe, du bist gut reingekommen das neue Jahr.
Ja, ja, du auch?
Auf jeden Fall. War eine relativ entspannte Zeit und jetzt geht's wieder normal weiter.
Ja.
Neujahr ist ja immer so Zeit der Vorsätze. Ich würde aber lieber mal Weihnachten nehmen. Weihnachten ist ja so auch eine Zeit der Wünsche und würde diese Folge ganz gerne mal zum Anlass nehmen und dich und vielleicht auch mich fragen, was so die Wünsche für 2024 sind. Hast du da irgendwas Spezielles, was du dir wünschst?
Ja, wenn ich tatsächlich so das Jahr Revue passieren lasse, weißt du, man guckt ja immer auf so ein Jahr wieder zurück und schaut sich an, was man sich da so ändern möchte oder was man gerne als, was man sich tatsächlich wünscht. Also da habe ich zuallererst, auch als Frau, natürlich wünsche ich mir, dass unsere Konduktorinnen, also auch Frauen, mehr im Fokus stehen sollten. Weißt du, bisher ist man ja davon ausgegangen, dass Konduktoren bisher ja nur Trägerinnen sind und sind die Begleiter von den Kindern und laufen so nebenbei. Und interessanterweise, jetzt waren wir in verschiedenen Zentren, ist dabei herausgekommen, dass die Konduktorin oft sich gar nicht in ihrer Erwachsenensprechstunde vorstellen. Das heißt, sie sind Begleiter in der Kindersprechstunde, sind also poppen beim in der Kindersprechstunde auf mit ihren Kindern und sind natürlich immer präsent in der Klinik, aber nicht für sich. Das heißt, sie sehen sich gar nicht da drin, vielleicht auch nicht, weil man sie mehr und mehr vielleicht auch mit einbinden sollte und ihnen mitteilen sollte, bitte nochmal in der Erwachsenensprechstunde sich doch vorzustellen. Ja, ich wünsche mir, dass sie mindestens einmal im Jahr durchgecheckt werden. Ob nun hämostasiologisch, also von den Gerinnungswerten oder auch das Rundum, Eisenwerte und alles, was da drumherum ist, aber auch von den Gelenken.
Ja, wir haben ja jetzt, glaube ich, dieses Jahr sehr viel über Konduktorinnen gelernt und gelernt, dass die Frauen durchaus ihre Themen haben, die vielleicht bewusst oder unbewusst sind, aber zum einen besprochen, aber auch angegangen werden müssen. Und das eine ist natürlich, wie du sagst, die Gerinnungssituation, aber es ist eben auch der Bewegungsapparat. Bei der einen oder der anderen kam dann doch raus, dass da durchaus Beschwerden vorliegen, die so gar nicht der Gerinnung zugeordnet wurden.
Naja, und weißt du, das war so interessant. Du weißt ja, Ende des Jahres ist immer der ESH-Kongress, der immer in Amerika stattfindet, der Weltkongress für hämatologische und onkologische Erkrankungen. Da drin ist natürlich auch die Gerinnung mit, ist ein kleiner Part, aber der ist diesmal auch gut ausgefüllt gewesen. Und da war, das hat mich doch, ich will nicht sagen erstaunt, aber ich war positiv überrascht. Da war ein Vortrag über Konduktorin und es war eine kleine Anzahl, die man befragt hatte, im Gegensatz zu einer Kontrollgruppe mit 30 Konduktoren. Und da ist man auf die Schmerzen eingegangen und auf die Gelenkprobleme eingegangen. Und da war ich doch sehr, also ich nicht, weil wir das natürlich auch schon durch viele Untersuchungen hier bei uns schon gesehen hatten, aber doch positiv gestimmt gesehen habe, Mensch, da wurde jetzt auch mal ein Fokus gesetzt auf die Konduktoren, auf die Frauen nochmal. Schaut sie euch noch näher an. Das hat man, glaube ich, hat der eine oder andere mitgenommen, ich auf jeden Fall, dass wir uns fürs nächste Jahr mehr und mehr die Konduktorin anschauen müssen, im Sinne von vielen Dingen. Psychosoziale Aspekte, Gelenk, Bewegungsapparat, aber auch die Gerinnungsprobleme nochmal mehr und mehr, ja, im Fokus zu haben.
Also klarer Wunsch, mindestens einmal im Jahr einen festen Termin vereinbaren und dann eben diese Themen ansprechen und eine orthopädische Untersuchung durchführen.
Ja, das ist einer meiner Wünsche. Ja. Was ist denn dein Wunsch, Björn?
Ja, wir besprechen ja immer wieder, klar, aus meiner Sicht die orthopädischen Probleme bei den Patienten mit Hämophilie und du kennst es auch, du findest immer mal wieder einen Patienten oder triffst mit dem zusammen und stellst fest, dass der jahrelang nicht untersucht wurde. Und dann findest du teilweise kaputte Gelenke, manchmal auch nichts, Gott sei Dank. Mein Wunsch wäre tatsächlich, dass jeder Patient mit einer Hämophilie mindestens einmal im Jahr orthopädisch untersucht wird.
Von einem Orthopäden oder auch von einem Hämostasiologen?
Also, ich bin ja der Meinung, dass ein Hämostasiologe oder eine Hämostasiologin das bestimmt fast genauso gut kann wie ein Orthopäde, manchmal vielleicht sogar besser, gerade wenn es um die hämophilen Gelenke geht. Insofern würde ich jetzt gar nicht mal so darauf pochen, dass das unbedingt ein Orthopäde machen muss. Wenn jemand sich wirklich in der Lage fühlt, ein Gelenk gut zu beurteilen, hat es schon viel Wert für den Patienten. Aber du sprichst da halt das Problem an, dass ein Orthopäde eben nicht immer verfügbar ist. Und da haben wir ein ganz großes Problem und da schließt sich dann so ein weiterer Wunsch von mir ein oder an, dass wir mehr Orthopäden wirklich gewinnen können, die sich der Sache annehmen, um diese Patienten zu untersuchen.
Und da wäre es doch an der Stelle ganz gut, wenn wir die Hämostasiologen noch mehr einbinden würden, sie in die orthopädische Untersuchung wirklich, ich will nicht sagen, sie zu nicht belehren, aber zumindest sie zu motivieren, diese Untersuchungen nach einem gewissen Standard und noch fitter und noch besser zu werden, wirklich die Gelenke in die Hand zu nehmen und gegebenenfalls mit ihren Händen, das, was wir ja früher in den Untersuchungskursen im Studium ja hatten, ne, dass wir sagen, die Hände können eine ganze Menge
Genau, lernen
und
zu fühlen.
lerne zu fühlen und lerne mit deinen Händen zu hören. Und also das ist ja auch etwas, wo man mit seinen Händen ja eine Menge machen kann. Und ich glaube, diese Eigenschaft ist uns ein bisschen genommen worden, weil wir immer mehr apparative Eingriffe bekommen, also Untersuchungen bekommen, wie das Ultraschall, das MRT, und dann
Das
greift man.
Labor mit irgendwelchen Ausdrucken.
Genau, weißt du, ja, da hast du vollkommen recht. Und vielleicht müssen wir nochmal back to the roots, nochmal zurückkehren. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, wenn wir diese Dinge weiter ausbauen könnten und dann darauf zu pochen, dass auf jeden Fall auch einmal im Jahr eine orthopädische Sprechstunde an den jeweiligen Zentren in einer irgendwie ausgeweiteten Kooperation stattfinden sollte. Das wäre auch etwas, was ich mir tatsächlich wünschen würde. Und dann noch wirklich mehr Orthopäden in Zusammenarbeit mit den Hämostasiologen kommen könnten, ne?
Ja, und du hast es gesagt, und vielleicht ist Motivation nicht unbedingt so zutreffend. Ich glaube, vielen muss man auch die Angst nehmen, den Patienten anzufassen.
Gebe ich dir recht, wirklich.
Und ich sage ja immer, der Patient weiß ja nicht, dass man es nicht kann, wenn man ihn anfasst. Man tut ihm ja nicht weh. Man soll es ja zumindest erst mal anfangen, den Patienten anzufassen. Und man lernt so viel, so schnell, allein durch das Berühren des Patienten. Ich glaube, davon profitiert jeder, sowohl Patient als auch Arzt, Physiotherapeut, wer auch immer.
Wie auch immer, genau. Also ich glaube, und da brauchen wir aber vielleicht noch mal eine Systematik und vielleicht auch noch mal mehr, ja, so einen kleinen Kick noch mal dem einen oder anderen noch mal zu geben. Und ich glaube, es ist ja auch etwas mit sich selber nicht eingestehen zu wollen, dass man bestimmte Dinge ja nicht kann. Man ist ja schließlich Arzt und wie sollte es sein? Natürlich kann man untersuchen, verstehst du? Und das ist ja etwas, und damit wird man jetzt konfrontiert, was man eigentlich können sollte, müsste. Und jetzt so ein Gelenk anzufassen und dann zu untersuchen, zu beurteilen. Ich glaube, da müssen wir vielleicht, können wir da noch kleine Brücke bauen für den einen oder anderen.
Ja, es gibt ja durchaus auch Angebote, ne? Wir haben ja im Rahmen des Hamburger Hämophilie-Symposiums auch den Joint Health Workshop, da hat ja jeder die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Um vielleicht, keine Ahnung, seine Fähigkeiten zu verbessern oder vielleicht mal zu lernen, wie ich an einen Patienten herangehe. Aber wie du sagst, im Studium haben wir das alle schon gemacht. Es ist nichts Neues.
Es ist nichts Neues, aber wir brauchen Routine und für all das, was wir oft genug machen, sind wir fit. Und alles, was wir eben nicht oft genug machen, sind wir eben nicht fit. Und deswegen das ist ja ein Wunsch von uns, einmal im Jahr. Schön wären ja zweimal im Jahr, ne?
Da
Das
gebe
wäre ja
ich dir vollkommen recht.
das wäre ja das Ideale, ne? Der Wunsch, wir sind ja sehr niederschwellig jetzt mit unseren Wünschen mit einmal im Jahr, aber eigentlich wollen wir die Patienten ja zweimal im Jahr untersucht sehen. Aber wir bleiben mal jetzt bei einem Mal im Jahr. Woran denkst du noch, wenn du so in deiner Sprechstunde bist oder jetzt auch, bist ja an verschiedenen Standorten ja auch schon jetzt immer unterwegs gewesen. Wo glaubst du, da brauchen wir noch mal was?
Also manchmal denke ich so innerlich, Mensch, beweg dich.
Ja. Ja. Du wirst lachen, ja?
Ich meine, du kennst das aus Gesprächen und man meint wirklich zu wissen, wo das Problem ist, aber du weißt auch aus eigener Erfahrung, dass Bewegung wirklich gut tut und es muss nicht immer der Hochleistungssport sein. Und ich bin feste der Meinung, dass wir viele Probleme lösen könnten, wenn wir die Menschen in Bewegung bringen. Und es wäre wirklich schön, wenn wir es schaffen würden, dass jeder, hohes Ziel, aber wirklich jeder sich bewegt und zumindest eine gewisse Form des Sports macht. Da hatten wir auch interessante Gespräche, auch zum Beispiel mit dem Thomas Hilberg im Rahmen unseres Podcasts, der auch gesagt hat, dass selbst die Patienten mit wirklich schweren Veränderungen durch Bewegung gebessert werden können und teilweise erstaunt sind, wie viel besser es ihnen danach geht.
Weißt du, wenn ihnen jahrelang eingetrichtert worden ist, dass sie schwerst behindert sind bei diesen doch schwer betroffenen Gelenken und auch schwer destruierten Gelenken. Ich glaube, das ist ja oft so, wenn du dir oft genug etwas einredest, dann glaubst du es ja irgendwann mal selber, dass das so ist, wie es ist und kannst gar nicht für dich glauben, dass es möglicherweise auch anders sein könnte. Und auch Angst zu haben, sich zu bewegen, weil Bewegung kann ja erst einmal Schmerzen auslösen und was man auch weiß und was wir auch wissen, je länger man sich bewegt, geht ja dieser typische Arthrose-Schmerz ja weg. Aber sich genau über diesen Punkt hinwegzusetzen und zu wissen, es könnte meinem Gelenk gut tun, ich glaube, da brauchen wir auch nochmal, ja, so müssen wir den einen oder anderen tatsächlich noch anstupsen, ne?
Ja. Und ein individuelles Programm zur Verfügung stellen und wirklich überlegen, wie es der oder die schafft, in Bewegung zu kommen. Wo sind die Hürden? Was können wir verbessern? Wie können wir die Schmerzen nehmen, um dann langfristig wirklich Erfolg zu haben? Das hat ja nicht nur Auswirkungen auf den Körper, sondern auch auf die Psyche.
Erzähl mal. Ich glaube, du hast einen ganz interessanten Artikel, glaube ich, gelesen gehabt, ne? Und habe ich irgendwann mal diese Folie von dir gelesen und da würde ich gerne dich bitten, mal dieses Zitat nochmal zu wiederholen, dass Bewegung schützt vor.
Bewegung macht schlau. Das kommt tatsächlich nicht von mir, sondern das ist ein Titel eines Buches. Nur es konnte klar gezeigt werden, dass Bewegung sehr viel positive Aspekte auf die Psyche hat, auf die Kognition. Das heißt, Sachen zu erinnern, Sachen zu merken, Denkleistung anzustoßen. Bewegung fördert die Plastizität des Gehirns. Das bedeutet, wir haben ganz, ganz viele Gehirnzellen, Milliarden. Und durch Bewegung können wir die Vernetzung neu verschalten oder diese einzelnen Zellen neu verschalten, sodass es da immer eine Interaktion gibt zwischen dem Körper und dem Gehirn. Das heißt, wenn wir uns bewegen, tun wir nicht nur etwas Gutes für unseren Körper, für die Muskeln, für die Knochen, sondern auch was Gutes für unseren Geist. Unsere Denkleistung wird einfach gefördert.
Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du nennst, wenn man sagt, ich habe eine sitzende Tätigkeit. Ich schone meine Gelenke. Verstehst du, das sind ja oft Sätze, die wir in unseren Sprechstunden hören, die wir von Patienten hören. Was machen sie? Was tun sie? Ich habe eine hauptsächlich sitzende Tätigkeit, fahre mit dem Auto zur Arbeit. Und ich glaube, da hörst du es schon.
Die wissen es doch selbst. Nein, aber tatsächlich ist es auch so, dass wenn du dich regelmäßig bewegst, solche Erkrankungen wie, ich nenne es jetzt mal einfach formuliert, Vergesslichkeit im Alter oder dass du dich an manche Sachen nicht mehr erinnerst, einfach nach hinten verschiebst. Das heißt, das kommt sehr viel später in dein Leben und du kannst dem tatsächlich vorbeugen.
Wieder ein neuer Aspekt, Bewegung. Das heißt,
wir wünschen uns, dass sich jeder bewegt.
Ja. Das wäre ein gutes Ziel.
Ja. Hast du noch ein Thema?
Ja, ich habe tatsächlich noch ein Thema und zwar das Thema der seltenen Erkrankung und zwar der seltenen Gerinnungserkrankung. Weißt du, wenn du auf Veranstaltungen bist, auf Kongressen bist, ist im Fokus die Hämophilie, vielleicht mal der Willebrand Typ 3, weil der auch einen Faktor 8 unter 1% hat, sag ich mal. Und dann natürlich die Erscheinung hat wie eine schwere Hämophilie. Aber die seltenen Faktormängel, wie zum Beispiel ein schwerer Faktor 7 Mangel, der durchaus auch Gelenkprobleme mit sich bringen kann, oder eine schwere Thrombozytenfunktionsstörung, ein Morbus Glanzmann zum Beispiel, oder ein schwerer Fibrinogenmangel. Und weil die so selten sind, hat man die gar nicht im Fokus. Das heißt, man gibt ihnen den Gerinnungsfaktor und ist erstmal froh, dass bestimmte Blutungsereignisse gar nicht auftreten. Mhm. Interessant ist aber, dass wir im Laufe der Zeit doch tatsächlich den ein oder anderen tatsächlich rausgepickt haben mit schweren Gelenkveränderungen. Mhm. Und ich muss dir sagen, ich war das erste Mal sehr erschrocken bei einem Patienten mit einer Thrombozytopathie, nämlich einem Morbus Glanzmann, der schwere Gelenkveränderungen hatte und ich mir erst einmal das gar nicht vorstellen konnte. Ich dachte eigentlich immer, das ist mit Faktor 8 und Faktor 9, das ist damit in enger Verbundenheit damit und habe das gar nicht tatsächlich auf dem Schirm gehabt und habe mir tatsächlich jetzt angewöhnt, die schweren Faktorenmängel zumindest einmal im Jahr, wenn sie dann da sind, einmal darauf anzusprechen, zumindest einmal alle Gelenke in der Hand gehabt zu haben. Mhm. Und das wünsche ich mir tatsächlich fürs nächste Jahr, dass das auch noch mal mehr im Fokus für alle anderen Patienten ist. Das ist auch einer meiner Wünsche.
Mhm. Ein Thema wollte ich noch mal ansprechen und es war das Thema der Gentherapie, die ja dieses Jahr einen ganz großen Stellenwert hatte, wurde ja viel hoch und runter diskutiert. Mhm. Und von der Idee her natürlich ein toller Ansatz, ne? Dass man es schafft, dass ein ehemals Hämophiliekranker vielleicht nicht mehr diese Erkrankung hat, weil diese Gentherapie es geschafft hat, dass der Patient normale Faktorlevel produziert und keine Blutung mehr hat. Momentan noch so ein bisschen mit Einschränkungen das Ganze. Das ist, glaube ich, noch nicht so ganz, vor allem langfristig noch nicht erreicht. Und es gibt so ein paar Sachen, die man beachten muss bei der Therapie oder auch so ein paar Nebenwirkungen, die auftreten können. Und da ist ja mein ganz großer Wunsch, dass die Firmen bereit sind, das weiterzuentwickeln. Also es gibt sicherlich noch weitere Entwicklungsstufen, wo wir bessere Therapiemöglichkeiten später noch haben werden. Und dass sich da keiner in irgendeiner Form ernüchtert fühlt, sondern dass wirklich da weiter geforscht wird.
Ja, und weißt du, da kommt der Wunsch nämlich, dass es auch frühzeitig eingesetzt werden kann.
Bei Kindern. Jetzt
bei Kindern, genau. Weißt du, bevor eben tatsächlich irgendwelche Gelenkveränderungen tatsächlich auftreten sollten. Das wäre natürlich einer der Wünsche. Jetzt ist es ja nur für Erwachsene zugelassen und einer der größten Wünsche wirklich auch noch ganz früh und deswegen auch bitte Weiterentwicklung. Also,
großer Wunsch, arbeitet weiter dran.
Ja, bitte, bitte, auf jeden Fall.
Und wenn wir schon bei den Kindern sind, da ist ja immer das große Ziel, dass wir es schaffen, dass alle Kinder so gut abgedeckt sind, dass sie ein ganz normales soziales Leben führen können, dass sie normal zur Schule gehen können, dass sie ganz normal am Schul- und Sportunterricht teilnehmen können, aber auch den Sport in der Freizeit machen können, im Prinzip ohne groß drüber nachzudenken, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht.
Das ist richtig, aber dafür brauchst du eine Rundumversorgung der Eltern, der Großeltern, der Umgebung, der Schule, der Kinder. Das heißt, wir brauchen mehr und mehr den psychosozialen Aspekt, den wir mit einbringen sollten, damit wir auch eine Normalität reinbringen können.
Ja, also das bedeutet viel Aufklärung, aber auch eine enge Anbindung der Kinder und eine gute Therapie der Kinder.
Auf jeden Fall.
Was wünschst du dir persönlich?
Was ich mir persönlich wünsche? Gesundheit, das ist einer meiner wirklichen Wünsche und eine friedliche Kommunikation. Das ist einer der Wünsche, die ich mir, sind zwei Wünsche, die ich habe. Ja.
Das finde ich klingt hervorragend und ich hoffe, dass wir diese friedliche Kommunikation auch im Rahmen unseres Podcasts so weiterführen. Und ich freue mich auf 2024. Vielen Dank, Susanne.
Ich danke dir, Björn.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.